Ja, guten Morgen auch meinerseits, herzlich willkommen. Ja, so nach den Ferien, Neustart, Arbeit, es sind ja nicht nur die Schüler, die müssen wieder anfangen, sondern auch viele von euch wieder in Arbeitsalltag. Und all in ist mein Thema. All in. Das heisst, einfach vollen Einsatz geben. Es geht nicht ums Casino, nein, es geht grundsätzlich einfach alles geben. Und in Lukas 5 haben wir einen Text, der eigentlich nichts anderes als das aussagt. Es geht um die Berufung von Petrus, wo steht, als Jesus eines Tages am See Genezareth predigte, drängten sich viele Menschen um ihn, die alle das Wort Gottes hören wollten. Was für eine Erweckungsstimmung. Er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Dann leerte er die Menge vom Boot aus. Als er mit seiner Predigt fertig war, sagte er zu Simon, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus. Dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber, weil du es sagst, will ich es tun. Und dann sind die Netze so voll gewesen, dass sie heute das Ries angefangen und der Petrus und seine Brüder begriffen, um was es hier geht, dass es um Jesus handelt. Und sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück, das heißt all in, und folgten Jesus nach. Heute Morgen, es ist ja immer so die Thematik, die Gnade zu Jesus kommen, das Geschenk von der Vergebung anzunehmen, das ist ja das eine. Und das andere ist eben nach einer Nachfolge von Jesus. Und wir haben uns hier damit zu tun, mit was fängt es eigentlich an? Wags mit Jesus. Und es sind 7 Merkmale von echter Nachfolge. Und das eine, das sehen wir hier, das ist ganz einfach. Bereit sein, Jesus an Bord von seinem persönlichen Leben zu holen. Aber eigentlich, wenn ich es genau nehme, ist es noch wichtiger, dass Jesus unser Boot betreten will. Aber wir müssen ihm Zutritt gewähren. Er tritt nicht einfach ein. Er tritt hier ein und der Petrus konnte sagen, du, was willst du hier? Bitte gang wieder weg, wir sind fertig mit der Arbeit, jetzt passiert hier nichts mehr. Nein, er gibt ihm das Recht, auf sein Boot zu kommen. Und das ist das Erste, dass wir überhaupt einfach bereit sind, für Jünger zu werden, zu Jünger zu werden, in seine Nachfolge hineinzukommen, ist die Voraussetzung, dass wir ihn an Bord von unserem Leben lassen. Dass wir ihm Zutritt gewähren. Das heisst mit anderem nichts anderes eigentlich, als dass wir unser Leben ihm geben. Und ich frage einfach heute Morgen wieder mal, hast du Jesus an deinem Bord von deinem Leben? Weißt du, dass er mit dir unterwegs ist und du mit ihm, dass du sein Jünger willst sein, sein Nachfolger willst sein, dass du ewiges Leben hast, dass du Vergebung von den Sünden hast, dass Jesus Christus dein ganz persönlicher Retter ist? Oder kennst du einfach Jesus, so ein bisschen Geschichte über ihn, und hast aber nicht eine Beziehung mit ihm? Und das ist ganz wichtig, um überhaupt den ersten Schritt zu tun, Jesus an Bord von seinem Leben zu nehmen. Und wenn wir das gemacht haben, dann sind wir Christen. Dann sind wir wiedergeborene Christen. Wenn er durch den Heiligen Geist in unser Leben kommt. Und dann fängt eben die Nachfolge an, die Jüngerschaft, sein Auftrag. Und das sind wie zwei verschiedene Sachen, sind wie zwei Gleise. Das eine ist, Jesus anzunehmen als Retter, und das andere ist nachher ihm, wenn wir das gemacht haben, nachzufolgen. Jesus stieg in eines der Boote und bat den Besitzer des Boots, Simon, vom Ufer abzustoßen. Ja, Jesus will in dein Leben eintreten. Das Zweite ist, ein Merkmal von der Nachfolge, von der Jüngerschaft ist, und das passt einfach so, darum bin ich eigentlich auf den Text gekommen, einfach die Zuverlässigkeit im ganz banalen Alltag, wo wir morgen vielleicht wieder reinstarten. Wo es eben nicht mehr der Strand ist, nicht mehr irgendwie können abhängen in der Hängematte, sondern wo wir wieder tatkräftig im Büro oder auf dem Feld, natürlich, die Bauern haben schon lange gearbeitet, die haben nicht so Ferien gehabt. Auf jeden Fall, er bemerkte zwei leere Boote am Ufer. Die Fischer hatten sie liegen lassen und reinigten gerade ihre Netze. Und Jesus stieg in eines der Boote. Sie sind dran, das Netz zu reinigen. Jesus hat sich damals und auch heute nicht das prächtigste Boot am See Genezareth ausgesucht. So die Luxusjacht, so zu sagen. So irgendwie das Schönste. Und übrigens auch nicht der erfolgreichste Fischer vom See Genezareth. Weil, wir haben gerade vorher gelesen, ja, es war nicht gerade so eine erfolgreiche Nacht hinterher gesehen. Sie haben nämlich gar nichts gefangen. Und genau darum geht's. Gott braucht dich nicht dort, wo du sein möchtest. Wir haben manchmal so Ideen. Dort möchte ich her als Christ. Ich möchte treuer sein. Ich möchte mehr über Jesus wissen. Ich möchte vielleicht im vollzeitlichen Dienst stehen. Ich möchte dieses und jenes. Das sind alles gute Sachen, wichtige Sachen. Aber Jesus wartet nicht, um an Bord von deinem Leben zu kommen, um dich zu brauchen, bis du perfekt bist, bis du gut genug bist. Und das möchte ich auch gerade sagen. Wir haben in 14 Tagen, heute in 14 Tagen, Taufgottesdienst. Und warte nicht, bis du genügend Reife hast, bis du gut genug bist, bis du genug weisst, bis du was weiss ich was. Und wenn wir schauen, der Kämmer aus Äthiopien, dann werde ich sicher auch dem Dorfgottesdienst nachschauen. Hey, ihm ist von Jesus erzählt worden, er hat es verstanden, er nimmt Jesus an, er glaubt an Jesus und er weiss, ich möchte mich taufen. Und da ist Wasser und er hat sich laufen. Da war nicht das Thema, hey, hast du genug Reife? Bist du gut genug? Und auch hier haben wir den Petrus, beziehungsweise der Herr kommt an Bord von seinem Leben und wartet nicht einfach darauf, bis das und das noch in der Ordnung ist, bis er dann genug weit ist. Sondern Gott kommt zu uns in unserer Erschöpfung, in unserer Enttäuschung, das werden wir noch sehen beim Petrus, und in unserem Scheitern. Petrus ist gerade gescheitert, hat gerade eine Nacht des Scheiterns hinter sich. Und dann, genau dann, ist vielleicht der Zeitpunkt, wo Gott an Bord von deinem Leben möchte kommen. Und wir sehen nachher, dass was wichtig ist hier, sie sind zuverlässig im Alltag. Ganz normale, alltägliche Arbeit. Und ich bin überzeugt, das ist es so, auch heute noch. Er hat mal jemand gesagt, der Herr begehrt, was sich im Alltag bewährt. Jesus begegnet hier Petrus nicht in der Synagoge, sondern im Berufsalltag. Und der Berufsalltag ist am See Genezareth, in seinem Schiff innen, das heisst in seinem Werkzeug innen, das er hat. Nämlich das Boot und bei der Arbeit Fischen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, und das finde ich hochspannend, alle, fast alle Berufungen von bekannten, grossen, geistlichen Persönlichkeiten, die Gott gebraucht hat, die haben angefangen, und es wird so berichtet, manchmal so ganz banal, im ganz normalen, stinknormalen Alltag. Der Mose hat einmal gemeint, er sei jetzt berufen, wo er gerade so auf dem Höhepunkt mit 40 von seiner Karriere gesehen ist. Und Gott hat ihn 40 Jahre einfach mal ein bisschen aufs Abstellgleis da, bis er nachher einfach Hüter von der Schafe vom Schwiegervater in der Wüste draussen gesehen, um ihn zu rufen. Der Gideon, der am Getreidedröschen gesehen. Und er war nicht einer, der ein ganz bekanntes und wichtiges Geschlecht und eine Familienherkunft hatte. Auch das hat nicht hineingespielt. Der Saul hat die Esel von seinem Vater gesucht. Der David, der auf dem Feld das Schaf gehütet hat. Der Elisa, der auf dem Acker gesehen ist. Mag beim Naemann, der einfach vielleicht geputzt hat und dann zufällig etwas gehört hat. Der Amos, auch ein Bauer. Der Nehemia, der das Essen und das Trinken für den König ausgegeben hat. Und hier eben der Petrus beim Fischen. Wir können noch viel mehr durchgehen. Es ist einfach immer seine Berufungen dann erfolgt, wenn jemand treu, zuverlässig, pünktlich, einfach und so weiter im Alltagsarbeit gesehen. Zuverlässig an der Arbeit gesehen. Hier im Boot. Und das ist wichtig zu wissen. Wichtig einfach zu wissen, der Arbeitsplatz ist primär die Berufung. Der Job ist eigentlich der eigentliche Gottesdienst, dass ihr euren Körper hingebt als ein Leib, als ein wirkliches Opfer. Das ist der vernünftige Gottesdienst. Und dort hier ist auch der Ort vom Sagen. Und da macht die Bibel im Neuen Testament kein Hehl daraus. Wir sehen es hier. Der Petrus im Boot, mit seinem Boot braucht er ihn beim Fischen. Und später macht er sogar noch das Fischen, macht er zum Thema und braucht das als eine Grundlage für einen weiteren Auftrag, für einen erweiterten Auftrag. Also das heisst, Jesus hat ihn erstmal nicht vom See weggeführt, vom Arbeitsplatz weg, sondern auf den See raus, mit seinem Boot. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir in Kolosser 3, ihr Sklaven, und jetzt merken wir sogar Sklaven, die haben keine Rechte gehabt, die haben keinen Lohn gehabt, denn ihre Arbeitsbedingungen waren grauenhaft gewesen. Und Paulus sagt ihnen, spricht sie direkt an, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. Hey, wenn wir wissen, was Sklaverei bedeutet, mit Freude und mit Eifer. Und nicht nur dann, wenn euch eure Herren sehen, sagt er dort hier noch weiter. Und er sagt, warum? Er sagt, als würdet ihr Gott und nicht den Menschen dienen. Dienet Jesus Christus. Und jetzt wird plötzlich das Beschüttfass, hier das Boot, zum Werkzeug von Jesus. Und plötzlich wird der Pflug und das Beschüttfass zum Werkzeug für Gott. Weil wir das brauchen, dass der Pflug eingesetzt wird und das Beschüttfass, auch wenn es mal Gegenwind beschütten ist. Wir wissen, das ist nicht so angenehm. Und dann kann das eben zum Segen dienen. Was für Segen? Ja, dass etwas wächst. Dass Frucht und Nahrung heranwächst und dass wieder Menschen ernährt werden können. Und dann ist plötzlich vielleicht die Mutter, die erschöpft ist und irgendwie so meint, ja, was bringt eigentlich meine Arbeit mit der Kindererziehung etwas? Dann wird das die wichtigste Aufgabe, mit den Kindern spielen. Mit den Spielsachen spielen. Will ich dem Kind eine Geschichte erzählen? Auf sie aufzupassen, dass nichts passiert. Dass sie bewahrt bleiben. Dass sie die wichtigsten Sachen mit auf dem Lebensweg überkommen. Und dann wird in der Schreinerei, wird der Hobelbank und Zagi wird zum Werkzeug für Jesus. Und der Arbeitsplatz schlechthin wird damit eigentlich alles, was wir tun, sagt hier die Bibel, alles, was wir tun, ob es Gemüserüsten ist, oder eben ob es ein Möbelstück herstellen ist, oder Schüler unterrichten, alles, was ihr tut, dann ist das nicht einfach für einen Lehrer vielleicht die Arbeit am schwierigen Kind, wo uns zur Erschöpfung und zur Weissglut vielleicht bringt, sondern dann ist es die Arbeit am Herrn. Und dann ist das eine andere Grundlage. Und darum, ich glaube, darum ist es ja auch hier ganz besonders als Sklaven gerichtet. Tut eure Arbeit mit Fleiß. Wir müssen wissen, viele haben so den Eindruck, Arbeit ist erst eigentlich zum Fluch geworden durch einen Sündenfall. Und erst dann hat es Arbeit gegeben. Nein, Gott hat schon, von sich heisst es von Gott, dass er die Erde geschaffen hat, in 6 Tagen. Er hat die Erde geschaffen. Und hat, bevor das der Sündenfall war, hat er einem Menschen die Aufgabe gegeben, die Erde zu bebauen und dafür zu bewahren. Der Mensch hat von Anfang an Verantwortung bekommen. Das ist nicht einfach etwas, wow, das ist nach dem Sündenfall. Alles ist halt schlecht. Nein, das ist eine Sinnerfüllung. Das ist gottgewollte Sinnerfüllung und dient, können wir auch nachlesen im Neuen Testament, was der Paulus auch sagt zu Christen, die ja ihre Arbeit wollen ablegen, denn Jesus kommt ja bald, was wollen wir uns jetzt hier noch abmühen? Sagt er, nein, ihr sollt eure Arbeit zu eurer Lebenserhaltung einfach fortführen. Vorbildlicher Arbeitseinsatz ist eine top-missionarische Möglichkeit. Jeder, der im Arbeitsalltag steckt und nicht nur im Arbeitsalltag für bezahlte Arbeit, sondern auch ehrenamtlich, auch in der Nachbarschaft. Alles, was wir tun, ist für den Herrn, ist eine missionarische Möglichkeit. Lebt so vorbildlich, egal wo man gerade sieht, dass die Menschen, die Gott nicht kennen, darauf aufmerksam werden. Um das geht's. Wir sind alles Vollzeitler, nicht nur die Missionare oder die Pastoren. Nein, ich glaube sogar insbesondere die im Alltag innen, irgendwo in einem Berufsalltag sind, das sind Vollzeitler, wenn ich die Stelle hier nehme. Oder der Arbeitseinsatz, das finde ich so schön, dass nämlich dort hier in Kolosserbrief Kapitel 3 haben wir gelesen, Vers 23, hey, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott und nicht den Menschen dienen. Und nachher kommt im Vers 24, und vergesst nicht, dass der Herr euch mit dem himmlischen Erbe dafür belohnen wird. Vielleicht hast du an deinem Arbeitsplatz keine Wertschätzung. Vielleicht ist es nervenaufreibend. Vielleicht ist es irgendwie, hast du den Eindruck, ich habe sowieso viel zu wenig Lohn für das, was ich eigentlich mache. Das wird ja überhaupt nicht abgegolten mit dem, was mir bezahlt wird. Das mag alles sein. Aber es steht Gott gesetzt. Und wenn wir es für einen Herr tun, mit Freude, mit Zuverlässigkeit, mit Pünktlichkeit, und so weiter, die guten Eigenschaften, dann wird er uns belohnen dafür. Das stehen wir auf der Lohnliste Gottes. Und das ist hundertfältig. Ihr wisst ja, dass nichts von eurer Arbeit, die ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Hey, das steht, wenn da steht, alles, was ihr tut, schütten, Sachen fahren, säen, aber auch Herdäpfel rösten und so weiter. Alles, was ihr tut, macht für den Herrn. Und er steht, es ist dann nichts vergeblich im Fall. Es ist dann nichts vergeblich. Vielleicht haben wir manchmal den Eindruck, das ist vergebliche Mühe. Und dann gibt es die Sonderkommandos. Sondereinsätze. Jesus ist fertig mit der Predigt und sagt zum Petrus, nun fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Und dann ist interessant, zuerst sagt der Petrus, Meister, das heisst Chef, Meister und Entgegnete. Er tut einem Meister entgegen, er haltet ihm entgegen, steht mit anderen Worten. Das ist wie ein Widerspruch in sich, hier im Text. Und er sagt, sein Einwand ist, wir haben die ganze Nacht geschuftet, hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber, weil du sagst, machen wir es. Und darum ist das ganz eine wichtige Lektion, die wir hier sehen, bei der Berufung von Petrus. Manchmal ist es entgegen die Sonderkommandos, die Sondereinsätze, entgegen von eigenem Verstand. Es ist sowas, und der Einwand ist ja eigentlich absolut berechtigt. Das muss man jetzt sehen. Die Einwände, die er bringt, die sind professionell berechtigt. Fachlich. Völlig in Ordnung, was er hier sagt, weil der Verstand sagt, es ist die falsche Tageszeit. Es ist der falsche Ort. Und es ist die falsche Netztechnik. Jetzt noch einmal die Netze auswerfen. Warum ist das so? Weil in der Nacht das Wasser abkühlt und dann kommen die Fische nach oben. Sie suchen auch die Kühle vom Wasser. Das ist jetzt gerade das Thema. Und die Nacht sind sie eben der Oberfläche. Da kann man es einfahren. Und kommt dazu. Und Netz sehen sie ja nicht. Die Nacht. Also das ist eigentlich ganze Logik. Und es ist der falsche Ort. Ich bin schon draussen gewesen, die ganze Nacht. Ich habe nichts gefangen. Es ist einfach sowas von falsch. Und zudem, Jesus, du kommst aus dem hügeligen Emmental, was keine See hat. Nein, er kommt zwar nicht aus dem hügeligen Emmental, was keine See hat, aber von Nazareth. Und er hat auch keine See gehabt. Das war auch hügelig gewesen. Jesus, du bist ein Amateur. Du bist Amateur. Du bist ein Zimmermann. Ich bin Fischer. Berufsfischer. Ja, ich bin sogar Meisterfischer. Er hat nämlich Angestellte gehabt. Ich habe einen Fischereibetrieb. Ich weiss, von was ich rede. Das bringt jetzt nichts. Und der Verstand sagt, nein. Die Erfahrung und Gefühl, die Enttäuschung über die vorausgegangenen Misserfolge, der Schöpfung von der Nachtschicht, hey, die haben die ganze Nacht gefischt und nichts. Hey, habt ihr auch schon mal einen ganzen Tag lang gearbeitet und nachher ist irgendetwas passiert, wo die ganze Tagesarbeit zersaugt ist? Ich mag mich erinnern, ich habe eine Predigt geschrieben, das war noch in jungen Jahren. Und dann hatte die Computer noch nicht so viel Speicherkapazität. Und dann war mein Computer überlastet. Und dann ist nichts mehr gegangen und die ganze Predigt war futsch. Und ich bin, es war Samstagabend. Und es war alles weg. Und das ist ein Frust pur. Und der Petrus, der Berufsfischer, der war doch frustriert. Und jetzt kommt dazu, es heisst, sie waren am Netzputzen. Die waren erschöpft, logischerweise. Die waren müde. Ich kenne, ich weiss es. Ich habe selber auch Nachtschichten geschafft. Eine Zeit lang in einer Gottbäckerei Nachtschichten geschafft. Und du bist am Morgen todmüde. Wirklich todmüde. Wenn die Sonne aufgeht, kommt die Müdigkeit über dich. Und jetzt kommt er hier hin und sagt, fahr noch eins raus. Und du hast gerade deine Netze putzt. Und sie aufgehängt zum Trocknen. Es ist alles erledigt. Und jetzt endlich gehst du schlafen. Und jetzt kommt er hier hin und sagt, fahr noch eins raus, der keine Ahnung hat. Keine Ahnung von dem Ganzen. Und dann kommt ja noch der berufliche Stolz. Der unheimliche Aufwand, der jetzt hier zu einem Ertrag wird führen, das ist noch weniger als in der Nacht. Und in der Nacht ist schon nichts gesehen. Und was denken denn meine Kollegen? Jetzt hat er gerade seine Netzbots, jetzt fährt der Petrus mit seinen Mitarbeitern. Was denken die Mitarbeiter? Aber was denken die Leute, wo sieht, dass er wieder rausfährt. Oder? Der hat etwas. Da ist etwas nicht gut. Aber er setzt nicht auf seine eigene Kompetenz. Und das ist das Entscheidende. Er hat die ganze Nacht in eigener Kompetenz, im eigenen Können auch, hat er eigentlich die Arbeit da. Und das ist auch wieder bei Gott. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Steht in der Bibel. Gott hat das zugelassen, dass es nichts gefangen hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das war ihm einfach nicht bewusst gewesen. Er hat gemeint, in der eigenen Kompetenz ist mir das ja möglich. Aber Gott hat gemacht, dass es eben nicht möglich war, weil es du sagst, aber jetzt stützt er sich auf etwas anderes. Ich habe mich gefragt, wie gut hat er denn den Jesus schon kennt zu diesem Zeitpunkt? Er hat doch den noch gar nicht richtig gekannt. Aber etwas muss von diesem Jesus ausgegangen sein. Er nennt ihn ja schon Meister. Aber weil es du sagst, darum, ich verlasse mich jetzt nicht mehr auf meine Kompetenz und schon gar nicht auf meine Vernunft. Aber ich verlasse mich darauf, willst du sagst. Und Gott gibt uns Anweisungen in seinem Wort. Er gibt uns Anweisungen, zum Beispiel in Bezug auf Beziehung und Vergebung. Vernunft sagt, du bist so manchmal schon verletzt worden von der und der Person. Schütze dich, du musst dich schützen. Du musst dich wehren. Du musst unbedingt entgegenhalten. Und Gottes Wort sagt, vergib. Vergib. Lass los. Lass los. Und ich bin überzeugt, ja, ich bin sogar felsenfest überzeugt. Das ist das ganz grosse Geheimnis, wo wir zu sehr viel Heilung von Beziehungen führen. ich sage das hier mit grossen Menschen, zu sehr viel Heilung auch im persönlichen Leben führen. Wenn wir hier würden das Wort Gottes zum Zug kommen, nicht unsere Vernunft, die sagt, du musst entgegenhalten, du musst dich selber schützen. Lass los. Ja, der Herr Jesus hat vorgelebt, sogar seine Rechte aufzugeben, loszulassen. Er, der immer Recht hätte gehabt. Manchmal auch, wir wollen Recht haben. Wir meinen, wir haben Recht. Und dann sagt die Bibel uns in 1. Korinther 6, Vers 7, ja, vielleicht habt ihr sogar Recht. Aber dann seid doch auch mal bereit, das loszulassen und sogar die Bereitschaft zu haben, Unrecht zu leiden. Wow, das ist das Wort Gottes. Ich kann es nicht anders sagen, weil es steht im Wort Gottes. Und genau das ist das Springende, das wir lernen müssen. Dort drin liegt Heilung, dort drin liegt, dass Gott wieder eingreifen kann, dass Gott segnet. Und er vertraut hier dieser Anweisung, nicht mehr der eigenen Kompetenz. Und sagt, ja, was du sagst, dann will ich sie jetzt halt. Und da gibt es ganz viele Bereiche noch. Im Finanziellen, mit der Grosszügigkeit, mit der, im Beruf, mit Zeugnis geben im Alltag. Vielleicht haben wir jemandem schon 100-mal das Evangelium erklärt. Und wir sind apologetisch vorgegangen. Wir haben das fachlich ganz sauber erklärt. Und die Person will es und will es nicht begreifen. Es bringt nichts, den noch einmal einzuladen. Es bringt nichts, mit dem über den Glauben zu reden. Und Gott sagt, jetzt mach's noch einmal auf meine Anweisung her. Getraust dich noch einmal. Folg. Und dann bereit sie für wundersame, befrachtende Segens- und Glaubenserfahrungen. Und wir sehen auch, der Segen von der Tiefgründigkeit fahr raus. Schaut, wir haben manchmal den Eindruck, wir machen unsere Glaubenserfahrung im seichten Uferbereich, so in der Oberflächlichkeit. Aber wenn ich hineinschaue in die Kirchengeschichte, wenn ich hineinschaue auch in der Bibel innen, und wenn ich hineinschaue in unsere Lieder, die wir haben, die geschrieben sind, Worte von Persönlichkeiten, die tief durchgemacht haben, und die Texte anschaue, dann merken wir plötzlich, die sind aus der Tiefe heraus entstanden. Dort, wo sie Tiefe geht, dort, wo der Boden unter den Füßen weggenommen wurde, wo man wortwörtlich eigentlich nichts mehr gespürt hat von der Nähe Gottes. So nimm denn meine Hände, wenn ich auch gar nichts fühle, aus der tiefsten Not, dass du verlobt ums Leben kommst. Wenn Friede mit Gott, Amazing Grace, befiehl dem Herrn deine Wege, wage es mit Jesus, o Haupt voll Blut und Wunden. Ja, da merken wir, das ist in der Tiefe entstanden. In der Tiefe, nicht in der Oberflächlichkeit. Und Gott führt uns manchmal in die Tiefe. Wir möchten alle geisterfüllt sein. Und wir meinen es in der Stimmung, in den Emotionen. Und Stimmung und Emotionen sind gut und wichtig, nichts dagegen. Aber das Wort im Griechischen für Erfüllung, Geisterfüllung, ist Pleroma und bedeutet befrachtet. Und das Wort ist eigentlich nichts anderes, die wortwörtliche Bedeutung, Schiffslast. Gott will uns manchmal befrachten. Befrachten. Damit wir an Tiefe gewinnen. Gott lädt uns manchmal Lasten auf, damit wir nachher auch zu Lastenträger werden können, damit wir in die Tiefe hineinkommen. Amen. Wir werden in 14 Tagen an diesem Punkt hier weiterfahren und den Pflug noch ein bisschen tiefer runterlassen und die nächsten Punkte anschauen.